für mich, seit ich jung war, wollte ich immer so the perfect racket, also den perfekten Schläger in der Hand haben für mich.
Eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, dass man einfach versucht, auch für den Laien Tischtennis verständlich zu machen.
Wie sieht der Verein der Zukunft aus? Also wie müssen wir uns in den Vereinen entwickeln? Ich sage mal ein einfaches Beispiel, dass in der Halle heutzutage ein WLAN-Angebot sein muss.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible Turnaround from twice runner-up here, Patricia Solia. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
No, he does it again, Timo does it for the second time.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 27 von Ping Pong und Brause. Und ich würde sagen, wir tanzen heute in dem Mai und an meiner Seite, wie immer, der Choreograf dieses Podcasts und ich würde auch fast sagen, der Dirigent unserer Tischtennis-Stars, die Allzweckwaffe Richard Brause. Hi Richard, ich bin mir sicher, du hättest auch Boris Becker aus dem Knast rausgepaukt, oder?
Naja, der hat mich nicht angerufen, aber ich hätte zumindest versucht, ja, ich leide ein klein wenig mit ihm, muss ich sagen, glaube, da ist er wirklich in einfach so einen Strudel gekommen. Ich drücke jetzt ihm ganz fest den Daumen, dass er, da schließe ich mich Sascha Zverev an, dass er das schnell und gut übersteht und dann ja dem deutschen Tennis so ein bisschen wieder helfen kann und natürlich auch bei Eurosport, dass er weiter kommentiert, so schnell wie möglich.
Ja, ich leide auch ein bisschen mit, ist ja auch so ein Idol meiner Jugend so ein bisschen, aber gut, ich denke, er muss dafür gerade stehen, was er in seinem privaten Leben verbockt hat und wir sind ja auch ein Tischtennis-Podcast und wollen gar nicht so viel über Boris Becker reden, sondern viel lieber über dich. Ich weiß gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, dass du aufgestiegen bist mit der TG Lang selber und die Regionalliga, herzlichen Glückwunsch, lieber Richard.
Ja, ist ja unglaublich, was du alles mitbekommst. Ja, es ist nicht zu glauben. Wir haben am Anfang versucht, nur nicht abzusteigen und sind am Ende tatsächlich aufgestiegen. Also jetzt muss man wissen, diese Oberliga Hessen, die ist ein bisschen speziell. Zum Beispiel spielt da die Eintracht Frankfurt. Ich bin eigentlich ein gewisser Lokalpatriotismus schwingt da mit. Ich finde ja, was die Eintracht macht, herausragend. Allerdings hat sie jetzt Minuspunkte bei mir eingesammelt, denn unsere Nummer 1, mit der wir ja zusammen aufgestiegen sind, mit dem Christoph Waltemode, der hat gleich die Aufmerksamkeit der Eintracht auf sich gelenkt. Und ja, der ist dann mehr oder weniger abgeworben worden im nächsten Jahr. Also insofern, das verzeihe ich der Eintracht nicht so ganz, aber tatsächlich TG Lang-Selbold, Hut ab, wir sind tatsächlich aufgestiegen und wir versuchen nächstes Jahr in der Regionalliga unser Glück sozusagen.
Ja, also deine Karriere nimmt nochmal richtig Fahrt auf, würde ich sagen, aber wir sollten nicht viel rumquatschen, wir haben nämlich heute einen spannenden Gast oder Gästin, ich weiß gar nicht, wie man sagt, auf jeden Fall ist es unsere Chefin, deswegen dürfen wir sie noch weniger warten lassen. Sie ist ja eine echte Kölnerin, seit über 30 Jahren im Tischtennis-Business zu Hause, hat bei Donnig angefangen und kam dann ja Anfang der 90er Jahre zu einem kleinen Unternehmen in Unterfranken mit sehr wenigen Mitarbeitern namens ESN und als sie 2012 dort Geschäftsführerin ging, war es der Weltmarktführer in der Produktion von Belägen. Sie war zuletzt 3 Jahre bei der ITTF Head of Equipment und ist jetzt seit Anfang Dezember die erste Präsidentin im Deutschen Tischtennisbund seit fast 100 Jahren. Liebe Claudia, schön, dass du heute da bist und sag uns mal, wie geht's dir?
Hallo Männer, schön euch zu hören. Hallo Benedikt, hallo Richie. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Ist ja echt eine Ehre. Und das die erste Frau seit 100 Jahren, da merke ich dann selber, dass das dann irgendwie doch was Besonderes ist.
Ja, also überhaupt, ne? Also wir feiern ja bald 100-jähriges Jubiläum, da werden wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Das ist auch eigentlich die dürfste Frage, vielleicht, die ich mir direkt als erstes aufgeschrieben ist. Spielt es für dich eine Rolle, dass du die erste Frau im Tischtennis bist? Und ich habe mal so ein bisschen überlegt und ich glaube auch eigentlich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten auch in den führenden Positionen so ein bisschen Einzelkämpferin bist als Frau. Spielt das für dich eine Rolle oder sagst du?
Also ich glaube, man ist für mich persönlich nicht so. Für mich ist das, glaube ich, kein großer Unterschied. Aber man, glaube ich, als Frau, man ist schon Vorreiterin in den Momenten und man macht das, ich habe 2 Nichten mit 26, 23 Und da ist man, glaube ich, so ein bisschen Wegebner und öffnet Türen, die dann für die jüngeren Mädels hoffentlich leichter zu öffnen sind. Denn Gleichbehandlung ist da sicherlich noch nicht Fakt. In der Industrie habe ich fast immer, also ich glaube 99% mit Männern gearbeitet. Und da ist zum Beispiel die Butterfly-Chefin zum ersten Mal eine Frau. Also das ist immer noch zu spärlich, muss ich sagen. Aber, und ich arbeite ja gerne mit Männern, von daher sollte kein Problem sein.
Ja. Also ich habe mich schon gefreut, obwohl es jetzt für mich natürlich in der Praxis auch eigentlich keine Rolle spielt. Aber wie gesagt, das ist ja auch in der Sportlandschaft, auch in den deutschen Sportverbänden trotzdem noch eine Rarität. Und umso schöner, dass wir da jetzt auch so eine Vorreiterrolle, ist vielleicht übertrieben, aber trotzdem vielleicht auch in dem Hinblick ein Zeichen setzen. Richard, als du gehört hast, dass Claudia Präsidentin wird vermutlich oder das erste Mal so im Raum schwirrte, was hast du dir da als erstes gedacht?
Ach, ich fand das total spannend, weil Claudia und ich haben ja wirklich sind sozusagen ganz, ganz lange gemeinsame Weggefährten. Und habe gesagt, Mensch, ganz wichtig, wenn wir eine Präsidentin mit so viel Background-Wissen, Hintergrund-Wissen, Erfahrung eben bekommen können, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Und ja, wir haben das ein oder andere, sei es im Saarland oder sei es dann auch mit Belagtesten, gemeinsam, erinnere ich mich, auf den Weg gebracht. Also insofern sind wir, ich sage das jetzt mal bewusst, ganz durchaus langjährige Weggefährten und haben uns eigentlich da seit Anfang der 90er immer wieder in den verschiedenen Bereichen getroffen und ich empfinde das jetzt auch als sehr, sehr spannend und sehr, sehr, ich sag mal, fruchtbar, gemeinsam jetzt die nächsten Projekte, ich will es mal so ausdrücken, anzuschieben.
Richard und ich, Richard hat schon Flammkuchen mit mir getestet in meiner Gastronomiephase. Also wir haben schon, glaube ich, ausprobiert, gut zu kooperieren, haben wir hingekriegt.
Was heißt Gastronomiephase?
Ach, neben der ESN-Phase gab es einen Gastronomiebetrieb, den wir noch mitführen mussten. Also war ich plötzlich dann auch noch Betriebsleiter in einem mittelständischen Gastronomieunternehmen. Ja, es hieß, ich sei gut vor der Theke. Ich hatte aber eigentlich die Intention, dass vor der Theke ist nicht, dass ich das Bier zapfe, sondern trinke. Aber manchmal kommt es im Leben anders, als man denkt.
Das stimmt, das hast du ja auch über deinen Präsidentenjob gesagt, aber dazu vielleicht noch später. Ich habe auch, ich weiß noch damals, ich glaube, den ersten, den ich gefragt habe, nachdem ich deinen Namen gehört habe, war auch der Richard, ja, und tatsächlich, ohne zu schleimen, er hatte, glaube ich, nur Gutes über dich gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Von daher, gut, ich bin jetzt eh nicht sonderlich glaubwürdig, auch wenn es anders wäre. Aber es war tatsächlich so. Aber ich glaube, lieber Claudia, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast, damit die Zuhörer und auch die Tischtennisspieler in Deutschland dich ein bisschen besser kennenlernen, ist das Spiel Ping-Pong perfekt geeignet dafür.
Okay.
Ich habe 11 kurze Fragen für dich und mit der Bitte um 11 möglichst kurze Antworten, soweit es geht.
Okay, Benne.
Bist du bereit?
Hau rein.
Der Richard freut sich schon immer auf das Spiel.
Ich schmunzel immer. Ich gucke immer, ob jemand es tatsächlich schafft, kurz zu antworten. Also ich glaube, wir haben schon ein, zweimal erwähnt, ich habe das nicht geschafft. Aber ich bin gespannt, Claudia.
Okay. Okay, lass uns loslegen. Erste Frage, ein kühles Kölsch oder ein unterfränkischer Riesling?
Klar, kühles Kölsch.
Aufschlag oder Rückschlag?
Beides bin ich nicht, glaube ich, so blind drin. Aufschlag.
Dein größter beruflicher und dein größter sportlicher Erfolg?
Sportlicher Erfolg, eine Wette mit dem Oberschiedsrichter Westdeutsche Mannschaftsmeisterschaften, dass ich kein Spiel verliere. Wette gewonnen. Beruflich, ich glaube, ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und ich denke, mit ESN 20 Jahre einen ziemlich erfolgreichen Teil gehabt. Ja, das ist, glaube ich, der Wichtigste.
Deine spannendste Begegnung?
Spannendste Begegnung. Hatte ich ganz viele im Leben. Keine einzelne, die heraussticht.
Okay. Dein Lieblingstischtennisspieler oder deine Lieblingstischtennisspielerin?
Spieler Janove Waldner, Malon. und auch unsere Jungs mit Rossi und Timo sind schon einzigartig. Entschuldige, Richie.
Und schönes Fett wegbekommen gleich. Das gefällt mir gut. Diese Regeländerung würde ich gerne rückgängig machen.
Bei den Frauen habe ich, glaube ich, vergessen.
Also ja, ich hatte Oder Ding gesagt.
Ding finde ich von der Kreativität klasse. Aber auch unsere Han in der Abwehr sehe ich super gerne. Also ich mag viele verschiedene Spielsysteme, deswegen viele verschiedene Spieler auch.
Du magst viele Spieler außer Maria.
mich ehrt es ja, dass wir überhaupt, dass ich in dieser Pipeline hier genannt werde. Also zu viel Ehre. Aufgestiegen, Regionalliga, jetzt in einem Atemzug, gute Güte. Also Benedikt.
Ich bin Malon, Waldner, Rossi, Timo und dann Brause.
Muss ich sagen.
Ist direkt hinten dran.
Das ist doch einfach so.
Weißt du, Claudia und ich haben ein ähnliches Interesse. Wir wollen dich einfach auch bei Laune halten. Ich für den Podcast und die Claudia vor allem als Sportdirektor. Von daher ein bisschen okay. Das Ego streichen ist ja immer nicht verkehrt, oder?
Ich hoffe, unser Ego ist unter Kontrolle.
Diese Regeländerung würde ich gerne rückgängig machen.
Vom Timing her die Einführung des Plastikballs. Nicht die grundsätzliche Einführung, sondern wie es gelaufen ist, hätte man vielleicht noch optimieren können.
Dein Belag auf der Vorhand, eher klassisch rot oder eher pink?
Ganz klar bunt. Also ich spiele auch gerne rot, aber ich habe früher ja als jung war mit blau gespielt und grün. Ich finde das nur positiv.
Ich weiß auch, ich glaube, ich darf sagen, man sieht dich ja dann im Podcast nicht, aber du hast auch einen pinken Pullover an heute.
Yes.
Sehr bunt. Das bringt dich auf die Palme.
Mangelhafte Loyalität. Mangelhafte Offenheit für Veränderung.
Tischtennis ist der beste Sport der Welt, weil?
Weil es die perfekte Mischung ist aus Psyche, Kreativität, Geschwindigkeit, Rotation. Es ist eine unglaubliche Bandbreite, die mich still bis heute fasziniert.
Claudia, wir nehmen dich direkt mit ins DOSB-Meilenstein-Gespräch. Da wird jetzt nach Anforderungsprofilen Tischtennis gefragt. Und aus dem Bauch raus hast du die ganz entscheidenden Dinge schon mal so dargestellt. Also ich reiche das beim Dirk mal rein.
Lad mich ein.
Vorletzte Frage. Tischtennis hat es nicht einfach, weil?
Weil die Komplexität eben von außen schlecht zu erkennen ist. Aber das hindert uns ja nicht daran, dass der Sport einfach superklasse ist.
Und die letzte Frage. Mit dieser Person möchte ich unbedingt mal ein Doppel spielen oder ein Mix spielen. Muss auch nicht aus dem Tischtennis sein.
Rafa Nadal.
Das wäre spannend. Sehr gut, liebe Claudia. Ich gucke nochmal. Pink oder klassisch roter Belag. Richard, wie wäre das bei dir? Hast du mal überlegt, auf einen pinken Belag zu wechseln?
Pink nicht, aber ich war tatsächlich einer der Pioniere für den grünen Belag auf der Rückhand, weil die Hoffnung stirbt zuletzt und grün ist die Hoffnung. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, da muss ich doch mal diesen grünen Belag auf der Rückhand probieren. Hat nicht so viel gebracht, leider. Also, aber ich wäre auch offen für farbige Belege, jedweder Couleur. Also insofern schauen wir mal. Vielleicht laufe ich irgendwann nochmal mit einem pinkfarbenen Belag auf.
Das stimmt. Und es ist ja wirklich schon so, dass sich das schon auch verbreitet. Man hat es jetzt auch zum Beispiel in Chemnitz gesehen bei den deutschen U18-Meisterschaften. Da waren schon einige dabei, die dann auch mit grün, pink oder lila gespielt haben. Und wir waren uns da auch einig, dass es eigentlich nur eine Bereicherung sein kann. Es muss ja niemand machen. So, und liebe Claudia, warum Rafa Nadal? Vielleicht kannst du das noch kurz erklären.
Ich habe nicht viele Vorbilder eigentlich, aber der zählt für mich zu den absolut außergewöhnlichen Sportlern, weil er einfach, wer auf einem Sandplatz in Spanien groß wird und es dann schafft, sein Spiel erstens da schon so unique zu machen mit der Rotation, die er hat im Vergleich zu anderen Spielern. Also er hat da schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und dann hat er diesen Aspekt Trainingshärte und Wettkampfstabilität auch noch auf extremstem Niveau. Und das, finde ich, ist tief beeindruckend für mich, wie man diese verschiedenen Aspekte, Talent, Wettkampfhärte, Trainingshärte parallel haben kann und sich permanent weiterentwickelt. Das ist so ein bisschen wie Timo und auch wie Rossi, finde ich, in Aspekten. Und das in einer Person ist stark, finde ich.
Ja, und wie Richard beim Tennisspielen, der ist auch so ein kleiner Nadal, so ein Sandplatz, so eine Sandplatzmühlwaus, ja, der jeden Ball ausgräbt und kämpft bis zum Letzten.
Ja, gut. Ich sehe eine Schwachstelle im Vergleich.
Was meinst du, Talent oder Technik?
Nee, die Rückhand.
Die Rückhand ist talentbefreit. Das ist ja auch ein Faktor. Erkenne dich selbst.
Aber deswegen ist deine Beinarbeit noch besser.
Liebe Claudia, ich habe es vorhin schon mal so salopp, beziehungsweise du hast ja selber gesagt, dass es so ein bisschen überraschend kam dann doch, oder ja, unerhofft ist vielleicht das falsche Wort, dass du von den 5 größten Verbänden gefragt wurdest, ob du Präsidentin des Deutschen Tischtennisbundes werden möchtest oder ob du dafür kandidieren willst. Jetzt haben wir 5 Monate rum. Du hast damals so ein bisschen davon gesprochen, wurdest gebauchpinselt und hast viele Vorschusslorbeeren bekommen. Bist du immer noch gebauchpinselt nach 5 Monaten oder hat sich da schon was geändert?
Ja, es beginnt schon so ein bisschen, nicht Gegenwehr, aber sicherlich bin ich jemand, der Veränderungen nicht scheut, wenn sie aus meiner Sicht wesentlich und um langfristig erfolgreich arbeiten zu können, wenn die notwendig sind. Aber wir Menschen mögen Veränderungen normalerweise ja nicht so gerne. Da merkt man jetzt schon, dass so nicht Gegenwehr, aber die Leute merken, dass jetzt eben Veränderung kommt und das ist nicht überall direkt gern gesehen. Aber Bauchpinseln, alle sind super freundlich, immer noch im intern bei uns, aber auch extern. Jetzt habe ich vorgestern mein ersten 75-jähriges Jubiläum gehabt mit einem Mitglied der Landesverbandsgemeinschaft. Nö, alles gut bis jetzt, kann mich nicht beschweren.
Richard, was für Veränderungen haben sich für dich bis jetzt ergeben aus Claudias Präsidentschaft?
Ach, Veränderungen, es geht ja darum, was können wir gemeinsam anschieben, ja? Und eins unserer gemeinsamen ganz großen Punkte ist, dass wir natürlich auch schauen müssen, was passiert, ich sag mal, für einen längeren Zeitraum, was passiert 2028, 2030, ich sag mal, Stichwort Talentsichtung, Talentfindung, wie kann man das vielleicht noch ein Stück weit optimieren, um mal so einen Punkt zu nennen. Und ja, wir haben da wirklich ein paar spannende Projekte, ohne jetzt zu tief gehen zu wollen. Das ist auch ein bisschen mehr eben von, sag mal, auch Claudias Agenda. Aber die Dinge, die eben dann in Leistungssport reinreichen, die gilt natürlich, dass wir als DTDB, als jemand, der konstant gute Leistungen gebracht hat, ich weiß gar nicht, ob es noch alternative Sommersportarten gibt, die seit 2008 immer zu den Medaillengewinnern bei Olympischen Spielen gezählt haben. Und das wollen wir natürlich nicht nur 24, 28, sondern optimalerweise eben auch durchgängig haben. Aber das können wir nicht erst 28 angehen, das müssen wir jetzt angehen. Und ich glaube, da ist der Austausch und einfach auch ein paar neue Elemente setzen, da ist eben genau das, wo Claudia und ich, und nicht nur Claudia und ich, sondern ein ganzes Team, sich natürlich mehr und mehr Gedanken machen. Und die Fragen kommen natürlich dann, was kann man umsetzen, wie kann man es anziehen? Da geht natürlich auch in die Landesfachverbände rein. Also Günter Grass hätte jetzt gesagt, ein weites Feld.
Oha. Oha, ja. Das war auch der erste Gedanke, der mir gerade in den Kopf gekommen ist. Claudia, ja, deine Vita ist recht spannend, gerade natürlich auch im Tischtennisbereich. Aber erzähl uns doch mal was über die frühe Claudia Herweg, wie du zum Tischtennis gekommen bist und ja auch in den Leistungsbereich da reingerutscht bist. Und vielleicht auch ein bisschen über die Anfangszeit dann in der Tischtennisindustrie.
Ja, von den Nachbarkindern mitgenommen in die Halle, sofort den Virus gepackt, mit relativ spät, knapp 13. Der Virus hat mich voll erwischt. Und dann im Studium bin ich bei Donik als Trainer und Spieler, gab es so ein Projekt unter Vertrag gewesen, so in diese Szene reingekommen. Und dann habe ich bei der WM 89 in Dortmund ausgeholfen am Stand, 10 Tage lang. Und das war unglaublich intensiv. So, die Veranstaltung war intensiv. Die Schweden haben China geschlagen, also war ein richtiger Quantensprung in der Sportentwicklung. Und für mich eine unglaubliche Erfahrung mit dem Team Donik und so die Spieler erleben. Also da war es dann noch extremer, so dass ich dann mich entschieden habe, beruflich bei denen anzufangen. Von da aus dann, weil es so einen Wechsel gab, auch in meinem Privatleben, zu einem Tischtennis-Shop nach Grenzau, zum Andreas Holz. Das war eine super spannende Zeit, auch wieder in Grenzau mit Spielern und neuen Shop aufbauen, aber mir ein bisschen zu klein. Und dann bin ich mit dem Georg Niklas, den kannte ich ja aus Donik-Zeiten, gesprochen. Und der hatte gerade ESN angefangen. Und dann haben wir vereinbart, dass ich bei ihm anfange. Und das war am Anfang klein und ist dann eben gewachsen, angefangen mit 7 Mitarbeitern. Und als ich dann knapp 20 Jahre später gegangen bin, 130. Dann habe ich ein bisschen Pause gemacht, weil ich ein bisschen platt war und ein Sabbatical brauchte. Ich glaube, fast 1,5 Jahre bin ich gereist. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Beraterin im Tischtennis, habe halb gearbeitet ungefähr, weil aus privaten Gründen. Und dann das Konzept für Ochsenhausen geschrieben, also fürs Liebherr Masters College, hatte mich da Rainer Ehle. Ist an mir dran geblieben, so lange, bis ich nicht mehr ablehnen konnte. Und habe denen die Strategie geschrieben und die Konzeption. Und die 2 Jahre begleitet, bis das so von einem Tischtennisverein zu einer kleinen Firma mit 15 Mitarbeitern gekommen ist. Denn ein Ballhersteller in Deutschland noch beraten. Das endete nicht so positiv. Aber die Zeit war spannend und dann kam die ETF in den Moment, als ich schon was anderes starten wollte mit dieser Equipmentstelle, das aus dem Ehrenamtlichen raus zu professionalisieren, in die Hauptamtlichkeit rein. Und solche Sachen mag ich gerne, wenn du im Prinzip noch ein leeres Blatt Papier hast und kannst das beschreiben. Und das haben wir, die letzten 4 Jahre habe ich das gemacht. Und mittlerweile ist das, glaube ich, ein anständig strukturiertes Department mit Prozessen, die sauber laufen, mit Projekten, die vernünftig organisiert sind. Das war ein bisschen schweren Herzens, das zu verlassen. Von daher, glaube ich, kann man sagen, dass ich weltweit die einzige Person bin, nicht Frau, sondern insgesamt, die diese Bandbreite hat, bei einem Hersteller gearbeitet zu haben, bei einer Marke, bei einem Versender oder bei einem Shop. Als Trainer habe ich intensiv gearbeitet in meiner Studienzeit mit verschiedenen Jobs. Nicht langweilig im Tischtennis.
Um nochmal, Benedikt, ohne dir jetzt das Zepter aus der Hand zu
Du
zu
gerne, du nehmen, darfst gerne auch die Moderation ja, übernehmen.
Aber, was ich dabei halt wirklich immer spannend für unsere Zuhörer finde, ist, was verbirgt sich denn hinter diesem Equipment-Teil? Und das ist ja mitnichten nur in Anführungszeichen Belege und Hölzer. Das sind einfach auch alle Dinge, die mit Tischen zusammenhängen, die mit Bällen zusammenhängen. Wir haben es vorhin mal erwähnt, die Einführung des Plastikballs, was ja kein Plastikball ist, weil es war vorher auch schon Plastik, diese Interaktion zu ein bisschen zu steuern. Was für eine Reibung haben wir denn? Weil das haben wir ja schon auch wirklich tausendfach diskutiert. Was sind die Unterschiede? Und das muss natürlich vorher alles ja so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern kontrolliert werden, zu gucken, dass eben die guten Elemente, und es gibt sehr viele gute Elemente im Tischtennis, dass die eben weiter existent bleiben, ja, dass wir nicht plötzlich eine Sportart komplett ohne Rotation sind, komplett ohne Geschwindigkeit. Und das hängt halt wirklich mit diesem Equipment-Teil zusammen, denn wir haben so viel unterschiedliche Materialien, das ist wirklich so ein Blumenstrauß an Möglichkeiten und den eben so ein bisschen einzufangen, ein bisschen zu binden und zu strukturieren. Also dafür sind diese und auch das Teil, was Claudia eben geleitet hat, dieser Equipment-Part, unglaublich wichtig. Wir sind jetzt ja immer noch dran zu überlegen, okay, wo geht das hin, in welche Richtung geht das, und da wird immer wieder über Equipment gesprochen. Das ist also wirklich ein ganz variables und vielfältiger Bereich und ein ganz, ganz wichtiger aus meiner Sicht.
Oh, da kann ich gleich eine Frage streichen von meiner Liste hier.
Ja, das ist auch, wie Richie gesagt hat, das Equipment Department in der ETF hat 2 Blöcke. Der eine Block ist Zulassung von Produkten und Überwachung, dass die Produkte, die zugelassen sind, auch die sind, die im Markt sind. Da gibt es ein bisschen Schindluder hier und da. So dass der Kunde auch das kriegt, was er denkt, was er kriegen sollte. Und das ist ein permanent laufender Prozess. Wir haben, ich glaube, 1600 Beläger, die ETF auf der Liste. Und es ist, wie Richie gesagt hat, sind das 5 Bereiche, Beläge, Hölzer, Bälle, Böden und Tische. Also sehr, sehr breit und umfangreich. Also selbst für mich, die ihr ganzes Leben lang nur Tischtennis und Tischtennisindustrie gemacht hat, ist die Bandbreite wirklich groß. Und man muss sich ständig weiterbilden, um in den Bereichen wie Böden, da hatte ich ja vorher überhaupt keine Ahnung, oder Tische besser zu werden. Und der zweite Teil ist Sportentwicklung. Und wenn man dann in der Vergangenheit sieht, wie sehr im Prinzip Regeländerungen im Material eingreifen auf die Sportentwicklung, dann ist das schon gravierend. Sprich, wir müssen gucken, oder manchmal rede ich noch in der Ist-Form, die ITTF, mein Nachfolger, muss jetzt gucken mit dem Team, dass man im Grunde genommen guckt, dass der Spieler im Wettkampf einfach die beste Performance abliefern kann. Denn wenn zum Beispiel die Bälle schlecht sind oder Absprungball, Tisch schlecht ist, dann macht der Spieler halt Fehler, die er eigentlich gar nicht machen muss, dieser Top-Level an Spielern. Und deswegen ist die Arbeit, dem Athleten eigentlich das beste Material zu stellen, dass er auf High-End zeigen kann, was er kann, ist die Aufgabe. Und gleichzeitig natürlich auch für die normalen Tischtennisspieler weltweit Bedingungen zu schaffen, die Spaß machen. Sprich, Variantenvielfalt beibehalten, aber eben im Top-Bereich sind wir vielleicht jetzt auch durch die Änderungen, wie Richie, hast du völlig richtig. Es ist beides Plastikbälle, weil häufig höre ich ja dieser blöde Wechsel von Celluloid auf Plastik, ja, aber es ist beides Plastik. Der hat natürlich jetzt wieder den Sport ein bisschen in eine andere Richtung gedreht in Sachen Absprung. Und ich glaube auch, dass wir da noch ein bisschen dranbleiben müssen, beziehungsweise die ITTF, um das ideal hinzukriegen. Aber das Department ist jetzt aufgestellt dazu. Und bis mein Nachfolger kommt, berate ich da ja noch ein bisschen. Und sobald er drin ist, was jetzt zeitnah passieren wird, bin ich dann ganz raus.
Ja, ganz spannendes Thema damit. Was ich auch spannend finde, ist deine Zeit bei ESN. Nicht nur, weil die Firma ja aus meiner Ecke quasi kommt, wo ich aufgewachsen bin, sondern weil das ja auch, ich glaube, man nennt das in der Fachsprache so ein klassischer Hidden Champion ist, ja, ein kleines Unternehmen, ja, ein mittelständisches Unternehmen, das quasi ein Weltmarktführer ist. Und was viele, glaube ich, auch gar nicht wissen, oder viele kennen dieses Unternehmen auch, glaube ich, gar nicht, obwohl das nahezu fast alle Beläge im Tischtennis herstellt, die so gespielt werden, auch im Amateurbereich. Unter anderem, glaube ich, du kannst mich jetzt gerne korrigieren, Claudia, wenn ich Blödsinn erzähle, auch diesen Tensor-Effekt erfunden oder zumindest quasi für Tischtennisbeläge entdeckt hat. Was war denn, du warst, glaube ich, knapp 20 Jahre dort. Was waren in den 20 Jahren für dich ja so diese prägenden Ereignisse, vielleicht auch im Hinblick auf die, was wir gerade schon kurz angesprochen haben, auf die Entwicklung im ja, Material- und Equipment-Bereich?
Ja, zum einen sind die zwar wahrscheinlich von der Anzahl Beläge Weltmarktführer, aber ich denke da wenn man den Weltmarkt anguckt, sprich China und die asiatischen Märkte, Japan ist ein riesiger Markt und Europa sind die sicherlich eins oder zwei neben Double Happiness und Butterfly. Aber auf jeden Fall, eben wie du gesagt hast, heutzutage ein sehr starkes Unternehmen, das eigentlich auch schon länger. Hidden Champion ist schön beschrieben, gibt es auch ein spannendes Buch drüber, das beschreibt, was denn Hidden Champions ausmacht. Das ist eben auch häufig, dass sie auf dem Land sind, nicht in großen Städten. Das Beeindruckendste war, oder ja, das ist natürlich ein was, glaube ich, viele unterschätzen, es ist ein massives Technologieunternehmen. Und du redest halt nicht über, welchen Belag brauchst du, um die Rückhand parallel besser zu treffen, sondern du redest halt über mit Chemikern, Physikern, Verfahrenstechnikern, Prozesstechnikern, also sehr, sehr viel Technologie und sehr seriöse Arbeit in der Entwicklung. Also die großen Entwicklungen wie Tensor zum Beispiel hat übrigens Butterfly erfunden und patentiert zuerst, aber fast parallel mit ESN. ESN war dann zwei, aber war, glaube ich, als erster auf dem Markt dann. Soweit ich mich erinnere, ist schon ein paar Jahre her. Das ist das Spannende eigentlich, dass du in deinem Sport arbeiten kannst. Gleichzeitig hat sehr viel mit, wir waren gerade da und haben eine neue Technologie von denen gerade angeguckt, die Trainer und ich. Gleichzeitig brauchst du eine starke Mannschaft, die durch ganz schwierige Zeiten geht. Deswegen bin ich denen noch so emotional teilweise ein bisschen verbunden, weil so ein Unternehmen aufzubauen, wenn du den Maschinenpark da siehst, dann hast du eigentlich ständig Probleme und ständig Schwierigkeiten. Mit einem Team, mit einer Mannschaft da durchzukommen, mit Samstagsarbeiten, Sonntagsarbeiten über all die Jahre, das ist emotional was ziemlich Besonderes gewesen. Von Aufbau, ne? Du kriegst ja in den ersten 10 Jahren in so einem Technologieunternehmen, hast du ein Problem, jagt das andere. Und dann am Ende auf den Boden zu kommen mit guten Produkten, die den Endverbrauchern Spaß machen. Und du siehst dann jede Woche, was da rausgeht an Belägen und wie gerne oder wie viel Spaß diese Tensor-Technologie jetzt auch nach fast 25 Jahren, wie viel Spaß die den Menschen macht, das ist schon besonders.
Hast du irgendeinen Belag zu verantworten in deiner Zeit dort?
Ja, ich war ja, also ich habe ja verschiedene Etappen mitgemacht von Assistent. Ich war 11 Jahre Produktionsleiter und dann eben Geschäftsführer, Gesellschafter. Es gibt keinen einzelnen Belag. Also ich habe immer gekämpft, schon Jahre bevor jetzt bei denen, ich bin ja 10 Jahre, 11 Jahre raus, ist das, was jetzt eigentlich modern wird, das hatten wir damals am Ende auch schon produziert, ist aber technisch sehr schwierig zu machen, sind diese klebrigen Geschichten. Weil ich immer der Meinung war, das, was die Chinesen machen auf der einen Seite, einen japanischen oder europäischen Belag, auf der anderen Seite einen chinesischen, ich halte diese Kombination für unglaublich spannend. Denn als Spieler ist man ja Vor- und Rückhand fast nie gleich, sondern man hat ja Stärken und Schwächen. Profile auf beiden Seiten. Und da hat mich immer gewundert, oder ich fand es immer gut, einen Belag auf den beiden Seiten zu spielen, der die Stärken eben individuell unterstützt. Und heutzutage können das Beläge, als ich angefangen habe zu spielen oder als ich gespielt habe, waren die Beläge im Vergleich zu heute bei weitem nicht so varianten- und vielfältig. Heute kannst du ja wirklich aus einer riesigen Range raussuchen. Das war damals überhaupt nicht möglich. Richtig, Richie? Da hat Mas Reiver gespielt, Mark V, Speedy Spin, Wario, solche Sachen, aber.
Und das, was halt spannend ist, und das verfolgt uns ja, das muss man ja einfach auch so konstatieren, so immer so ein bisschen, dass die Chinesen in ein paar Sachen dann doch nochmal einen halben Schritt voraus sind. Also genau das, was du oder voraus sind, muss man ja so ehrlich sagen, genau dieser Unterschied, ich sag mal, ein Vorhandbelag, der vielleicht etwas härter ist, in Kombination mit einem etwas weicheren Rückhandbelag, man hat dann deutlich ein anderes Profil der Belege, was natürlich auch nicht nur für sich selbst ein bisschen speziell ist, sondern was kommt an der anderen Seite an, ja, man hat dann immer ein anderes Absprungverhalten und ich glaube, darüber muss man sich tatsächlich immer wieder Gedanken machen und ich glaube, das sind auch Dinge, die Tischtennis eben so einzigartig, so speziell machen, ja, also ohne jetzt Tennis einen mitzugeben, naja, ich habe auch unterschiedliche Beseitungen, aber nur eine. Also das heißt, auf Vorhand und Rückhand habe ich nicht unterschiedliche Beseitungen. Wäre vielleicht nochmal ein Ansatz, um das im Tennis auch hinzubekommen. Ich weiß nicht, ob es das mal gab.
Ja, wird, glaube ich, technologisch schwierig. Aber das ist für mich, bin ich völlig bei dir. Das ist für mich auch ein Teil von Tischtennis. So für mich, seit ich jung war, wollte ich immer so the perfect racket, also den perfekten Schläger in der Hand haben, für mich. Und das ist eben nicht der Schläger gewesen, den irgendein Superstar hat, sondern der Schläger, den ich im Testen von verschiedenen Sachen eben rausgefunden habe, der für mich einfach ideal ist. So dass du, wenn es eng wird, dann eben komplettes Vertrauen hast in die Kelle. Ja, das hat immer Spaß gemacht. Kann ich empfehlen, ein bisschen Zeit investieren, muss ja nicht zu viel sein, in 2, 3 Sachen auszuprobieren.
Jetzt habe ich eben dem Tennis einen mitgegeben. Wir haben letzte Woche, meine Frau ist ja eine passionierte Tennisspielerin, das muss man ja immer wieder auch mal erwähnen. Und sie kam nach Hause und sagt, Richard, es ist etwas, was ihr noch nicht bisher erfunden habt. Da war ein schwedischer Spieler und ich bin nach wie vor nicht sicher, ob sie mehr auf den Schläger oder auf den schwedischen Spieler geachtet hat, aber dieser schwedische Spieler hatte wohl einen vergoldeten Schläger mit 18 Karat Blattgold vergoldet. Insofern muss ich sagen, ja, pass nur auf, dass das Gold nicht abblättert und es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ich konnte sie in ihrem Engagement im positiven Sinne nicht beeinflussen, also das fand sie klasse.
Ja, auch an dem Gudersee in Schweden ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Ja.
Es gibt auch goldene Golfschläger, glaube ich, oder so. Zumindest mit, sie kosten halt dann dreimal so viel. Ob sie dann technologisch besser sind, sei mal dahingestellt.
Ja, aber im Tennis, ich habe das genauso gemacht. Ich habe ein paar Jahre Tennis auch gespielt. Und der hatte so einen alten Schläger. Da hat mir der Tennistrainer auch irgendwann mal 4 Schläger vor mich hingelegt und sagt, jetzt leg mal deine alte Kelle da weg. Und dann haben wir auch einfach ausprobiert. Aber wie gesagt, bei weitem nicht so spannend wie im Tischtennis.
Vielleicht noch, bevor wir wieder auf deinen aktuellen Job jetzt zu sprechen kommen, ganz kurzer Mini-Exkurs, weil es sicher auch viele von den Hörern interessiert. Wie wird denn so ein Belag entwickelt? Also welche Phasen durchläuft der? Das musst du jetzt nicht, macht vielleicht auch mal Sinn, da jemanden einzuladen, der da auch aktiv in so einer Produktion noch ist. Aber welche Phasen durchläuft denn so ein Belag, bis er dann quasi am Ende bei Hinz und Kunz auf dem Holz klebt?
Ja, ich kann empfehlen, ladet doch ruhig mal einen von ESN ein. Also die haben ja ein paar Jungs, die spielen ja in der Entwicklung, glaube ich, fast alle Tischtennis. Und da sind ja ein paar spannende Gesprächspartner auch, die man einladen könnte, wenn ihr wollt. Also was ist der Ursprung, sind eigentlich drei Felder. Das eine Feld ist, dass aus dem Markt von den Marken beziehungsweise Spielern ein konkreter Wunsch kommt. So, das und das hätte ich gerne optimiert, das und das wäre super. Das ist aber tendenziell das kleinste Feld. Das zweite ist, dass du eine Idee hast, also du hast Meetings, Kreativmeetings mit der Entwicklungsmannschaft, wo du Ideen entwickelst und sehr kreativ Richtungen entwickelst, in die es gehen könnte. Und danach werden dann Versuchsfelder definiert von den Entwicklungschefs und die werden abgearbeitet. Und manchmal ist ganz lustig, dass du eigentlich willst du in eine Richtung gehen und nach den Kreativmeetings hast du die Entwicklungsfelder festgelegt, die Musterfelder und hast die durchgearbeitet und auf diesem Weg kommt auf einmal ein Ergebnis, was du nicht erwartest. Und dann ist, ups, wieso kommt dieses Ergebnis? Und dann ergibt sich eigentlich aus diesem überraschenden Ergebnis, gehst du in eine andere Richtung. Und dann kommt da manchmal was ganz anderes bei raus. Das ist dann ein bisschen durch Zufall. Und das sind eigentlich so die drei Kernrichtungen. Dann arbeitet man die durch von breiten Entwicklungsfeldern, sprich einige Beläge, die werden dann durchgetestet, intern durch Prüftechnik. Dann am Ende durch festangestellte Testspieler, die Hersteller alle haben. Und jetzt in Zukunft dann auch noch durch digitale Technologien. Und dann wird geprüft, ob die Ergebnisse so positiv sind, wie man sich das erhofft. Und ja, wenn ja, dann werden die Felder dann enger gesponnen, bis es dann zum Mustern auch an Kunden kommt. War das okay. Einigermaßen okay erklärt, hoffe ich.
Das war's. Und dann müssen sie noch zugelassen werden, aber das ist wahrscheinlich bei solchen normalen Belägen nur Bürokratie, würde ich mal sagen, oder?
Ja, wir kennen die Vorschriften, das heißt, welche Geometrien zum Beispiel erlaubt sind, also in welchen dieser Entwicklungsfelder, die dann abgerastert werden, da wissen sie ja, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, also an Gesamtdicken, die Dicken sind begrenzt, die Geometrien sind begrenzt, Glanzgrad begrenzt. Farben sind begrenzt, das wissen die ja alles. Und wenn ein Hersteller eben sagt, ich würde gerne irgendwo rausgehen, die Idee mit den Farben kam eben auch aus dem Equipment Committee und der Industrie, dann kann man natürlich auch ein Feld verändern und kann ein Technical Leaflet öffnen, wie für Farben oder auch andere Dinge. Oder auch wieder begrenzen, wie bei langen Noppen, wenn man denkt, dass die Geometrie dem Sport schadet, weil der Ball nicht mehr vorhersehbar ist, dann kann man auch wieder begrenzen.
Ja, das ist ein spannendes Feld, gerade auch für die Technik-Freaks, die es ja auch zuhaufe gibt im Tischtennis. Gute Idee, da mal jemanden hier ins Boot zu holen und mal eine ganze Sendung dem Thema zu widmen. Wir widmen uns jetzt ein bisschen deinem Amt als Präsidentin und was du da alles erreichen willst. Und wir haben ja im Vorfeld unsere Zuhörer auch wieder gefragt, was aus ihrer Sicht so die größten Herausforderungen ja für sie im Tischtennis sind. Und du hattest, ich glaube, im Vorfeld von deiner Kandidatur in einem Interview im Magazin Tischtennis gesagt, ich zitiere, die Probleme im Tischtennissport werden immer deutlicher. Wir müssen in eine Gegenbewegung kommen, etwas Neues anzustoßen. Diese große Notwendigkeit zur Veränderung ist, beziehungsweise jetzt war, ein Grund für meine Kandidatur. Ich sag mal so, es gab schon viele Versuche, diese Negativtrends, vermeintlich Negativtrends umzukehren oder Dinge zu ändern. Wenn du dir was raussuchen müsstest, ein, zwei Punkte, was ist für dich die größte Herausforderung im Tischtennis und vielleicht auch die größte Chance, die du jetzt als Präsidentin im Deutschen Tischtennisbund voraussichtlich, denke ich, auch mal mehr als nur 2 Jahre sein wirst, angehen wirst?
Ich glaube, die größte ist aus meiner Sicht, dass die Gesellschaft sich verändert hat und immer noch im Begriff ist, sich zu verändern, ob wir das immer mögen oder nicht. Die aktuellen Sachen, die gerade so passieren, sind ja alles andere als schön. Und ich glaube, wir müssen als Sportart dem besser Rechnung tragen. Sprich, so wie wir bisher agiert haben mit ein, zwei Top-Turnieren, Ligasystem, ist ja erkennbar, dass wir seit, ich glaube, 20 Jahren unsere Mitgliederzahlen im freien Fall sind und kontinuierlich fast schon linear fallen. Frauentischtennis ist fast nicht mehr existent. In Köln gibt es, glaube ich, noch eine Frauenmannschaft, in der ich spielen könnte. Das ist schon, muss ich sagen, eine echte Katastrophe. Und also man sieht, wenn wir so weitermachen, wird es noch schlechter werden. Und das müssen wir auf jeden Fall öffnen, diesen Blickwinkel, indem wir gucken, wie entwickelt sich die Gesellschaft, denn andere Sportarten verlieren genauso. Da ist Tischtennis nicht alleine. Und ich denke, den Bedürfnissen der Menschen müssen wir einfach neue Angebote machen. Sprich, es gibt viele Menschen, Gott sei Dank, die weiterhin gerne in einer Mannschaft spielen, alle Spiele mitmachen oder nur einen Teil der Spiele. Und das Leben im Verein, in dem wir ja auch alle groß geworden sind, lieben und schätzen. Und da sage ich nur, kann ich absolut verstehen, finde ich weiterhin für auch Kinder ein wunderbares Umfeld, um groß zu werden. Aber es gibt eben auch aufgrund der Einflüsse, die wir alle haben und Anforderungen, gibt es eben auch Menschen, die Lust haben, draußen Tischtennis zu spielen mit abgeschnittener Jeans, einem DJ, trotzdem super ehrgeizig, trotzdem mit was ich gesehen habe, häufig auch absolutem Top-Material, fand ich ganz lustig oder ganz interessant. Und dann gerne einfach ab und zu Turniere spielen oder sich mit Freunden treffen draußen an der Platte. Oder aber, jetzt gibt es den Sommer Team Cup, der findet gerade statt demnächst, oder die Anmeldungen sind gerade abgeschlossen. Menschen, die mit Freunden vereinsübergreifend einfach sich treffen und ein Turnier spielen wollen. Also temporäre Sachen, die man gerne mitnimmt. Oder das Thema Gesundheitssport. Wir werden älter gesellschaftlich. Und hier Angebote stärker zu machen für diese älter werdende Gesellschaft, das ist für mich die größte Anforderung. Wir haben auch noch ein paar andere Anforderungen. Diese Präsentation auf Top-Level, kommen wir, glaube ich, später bestimmt auch noch drauf, mit World Table Tennis und auch das Thema, was Richard und unsere Kollegen wir angefangen haben zu bearbeiten, ist eben diese Überschrift Kindergarten zu Olympia. Also Talentsichtung und Talentausbildung hinter unseren Stars, die wir aktuell haben, mit Dima und Timo und dahinter der bisschen jüngeren Generation mit Dangi, Benedikt, Bastian, wie sie alle heißen. Jetzt habe ich den Bastian gerade jünger gemacht. Aber im Kern die größte Anforderung ist, die Sportart in ihrem Angebot den gesellschaftlichen Entwicklungen ein bisschen mehr anzupassen.
Ja, also die Rückmeldung war natürlich auch sehr viele, die gesagt haben, wie zum Beispiel Fotoarts bei Stefan, die schwindenden Spieler und Mitglieder, insbesondere im Mädchen- und Damenbereich, wie du auch gesagt hast, oder Poxifer, die größte Herausforderung besteht darin, den Sport zu verjüngen. Es waren aber auch viele dabei, die genau das mit diesen neuen Spielformen oder Spielsystemen angesprochen haben. Wie Fab Sirok, der gesagt hat, überholte Wettkampfformen und Strukturen haben wir aktuell. Oder Matze der Boske, der gesagt hat, dieses Mannschaftsding, dass 6 Spieler die komplette Saison durchspielen, ist auch nicht mehr so aktuell. Er hat es dann noch quasi auch auf den Spielbetrieb weiterbezogen. Man soll dann stattdessen 10 bis 12 Spieler in einer Mannschaft haben und es spielt, wer Bock hat. Aber wir kommen, glaube ich, alle drei noch sehr, sehr aus diesem klassischen Tischtennis, diesen klassischen Strukturen. Wie kann der Deutsche Tischtennisbund, wenn man jetzt so an alternative Spielsysteme und Formen denkt, auch jetzt im Outdoor-Bereich, da gibt es ja einige spannende Aktionen und Initiativen. Wie könnte der Deutsche Tischtennisbund denn da mithelfen oder unterstützen?
Ja, da werden wir es zu kommen, dass wir uns mit den Playern, die da jetzt schon unterwegs sind, treffen und zusammen, da müssen wir noch ein bisschen Organisationsentwicklung machen, dahin kommen, dass wir uns zusammensetzen und uns zum Beispiel auch eine Turnierserie für Outdoor-Tischtennis überlegen. Warum soll es die nicht geben, was es Indoor gibt im Verein? Warum soll es die nicht im Sommer einen Outdoor-Kalender geben? Und genauso wie im Indoor-Bereich, warum soll es im Outdoor-Bereich nicht TTA-Punkte geben? Und ein Ranking-System, warum soll es das nicht geben? Also die Leute, die ich im Outdoor bei den Turnieren gesehen habe, die sind schon sehr ehrgeizig, ja. Das nicht nur das lockere Spielen und mir egal, wer gewinnt, habe ich nicht erlebt. Also habe ich auch erlebt, aber und ich finde, warum sollte man nicht eine Turnierserie für Senioren, gibt es das ja schon ein bisschen bei uns, aber auch da mehr Angebote zu haben. Ich denke, da kann man schon gut drüber nachdenken und das einführen. Denn wie ein Turniersystem geht und wie man Angebote kreiert und Turniere kreiert, das wissen wir ja. Das ist ja Kernkompetenz von DTB und Landesverband. Von daher ist die Frage eben, wie geht das? Wie kommen wir zusammen? Wie kreieren wir ein Miteinander, dass wir das zusammen auf die Straße bringen? Aber wie gesagt, Angebote, Sommerteamcup, also freie Angebote, wo man entweder als Vereinsmannschaft antreten kann, aber genauso gut, ich habe ja ein paar Mal die Bundesländer gewechselt, wohnorttechnisch, und ich habe Freunde fast überall. Und dann eben auch zu sagen, pass auf, ich spiele jetzt mit Simone, die in Hessen wohnt, und wir machen ein PR-Team und treten irgendwo an. Oder ich spiele mit dir, Benne, mixed in, keine Ahnung, bei irgendeinem Turnier. Ich finde das macht, weil ich zum Beispiel auch die Zeit nicht mehr habe, um in einem festen Ligasystem irgendwie wie früher 11 Spiele pro Halbserie zu spielen oder 10. Ich habe die Zeit nicht mehr. Aber so Einzelturniere fände ich zum Beispiel persönlich trotzdem unheimlich gut.
Richard, wie schwer fällt es dir? Ja, bitte sprich.
Ja, das ist das, was ja wirklich so ein Stück weit spannend dabei ist. Also wir fußen natürlich nach wie vor auf einem sehr starken Liga-Betrieb. Ja, und trotzdem glaube ich, das, was jetzt reinkam, dass man sagt, Mensch, hier 10, 12, die in einer Mannschaft gemeldet sind, vielleicht muss man das tatsächlich noch ein bisschen bespielen, so dass man wegkommt davon, dass man eben wirklich sagt, hier, es sind 6 Spieler, die alle Spiele machen, sondern man öffnet sich mehr und mehr. Ich glaube tatsächlich, in der Realität könnte das bei vielen Vereinen schon nochmal so ein bisschen angeschoben werden. Ich kann das von Langselbold sagen, in dieser Grenze zwischen, ich sag mal, Amateur und ein bisschen ambitionierterem Bereich, dass das auch in der Pipeline so ist und auch so versucht ist zu planen, nicht nur in der ersten, sondern auch für die zweite und dritte Mannschaft. Vielleicht muss man in diese Richtung gehen. Also öffnen, das ist für mich eigentlich das wichtige Thema, dass man sich nicht sagt, wir haben das immer so gemacht, deswegen sind jede Gedanken in andere Richtungen verboten. Man muss sich öffnen dazu. Man muss Dinge vielleicht auch ausprobieren, um dann zu sagen, ja, haben wir probiert, ist vielleicht nicht ganz so gut, aber dieses Öffnen, Tischtennis impliziert ja leider mitunter so ein bisschen einen sehr ausgeprägten Konservativismus, und ich glaube, das müssen wir so ein bisschen hinter uns lassen.
Ja, da hast du mir meine Frage auch schon selber beantwortet quasi. Also ich hätte auch, wenn ich für meinen Teil spreche, ich glaube, wenn sich da auch viele von den Hörern Gedanken machen, die Tischtennis spielen, ich hätte schon auch mal Bock, auf so einem Turnier teilzunehmen, aber mir fehlt halt so ein bisschen der Zugang. Also ich würde jetzt nicht nach Frankfurt fahren und würde da jetzt an einem Steintisch nach Spielpartnern und Ähnlichem suchen, aber wenn man quasi diese Veranstaltung dann auch vielleicht im eigenen Ort oder vom eigenen Verein organisiert hat, dann...
Aber ich glaube, Benne, ich habe in Köln eine, da gibt es ja eine recht aktive Szene mit Street Table Tennis, ja. Die ich ganz gut kenne. Und du zum Beispiel, du hast 2 Kinder, ne, wenn ich richtig liege.
Genau, ja.
Und bei den Turnieren war es wirklich so, dass die Väter mit den Söhnen oder Töchtern gespielt haben. Oder aber bei kleinen Kindern kam die Partnerin mit. Entweder manchmal spielte auch die Partnerin oder beide. Und der andere übernahm die Kinder während des Spiels. Also das war mehr eben ein Event, wie man halt so einen Samstagnachmittag oder einen Sonntagnachmittag als Familie verbringt. was du, wenn du jetzt ein normales Spiel in der Mannschaft ja so nicht hast, häufig. Und das macht da unheimlich Charme aus, fand ich, dass so jung und alt, klein und groß zusammenkamen. Auch die nicht am Turnier teilnahmen, die hatten daneben noch so ein paar Minitische stehen. Da waren dann die Gäste am Spielen. Also ich fand, das war einfach eine super schöne Wochenendgestaltung für die ganze Familie. Und dieses ganz, vielleicht noch kurz auf Richard, ich teile natürlich diese Denke, dass man sich öffnen muss, aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man Tradition und Innovation in einer Balance hält. Weil mir geht es nicht darum, jetzt das Ligasystem oder alle Traditionen im Tischtennis kaputt zu machen. Absolut nicht. Ich bin eine große Verfechterin von, dass man die starken Traditionen, die wir hier haben, schützt. Aber eben beides muss möglich sein. Die Tradition zu haben für die Leute, die das wirklich gerne mögen und gleichzeitig eben zu gucken, was brauchen denn andere, die wir heute nicht erreichen. Ich glaube, in dieser Balance muss es gehen.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wir als Verband, wenn ich das so richtig überreiße, haben uns ja schon immer eigentlich über den klassischen Sport definiert und gerade dieses Argument, dass alternative Spielformen vielleicht auch ein Stück weit dann unser eigenes Kernbusiness so ein bisschen, ja, nicht überflüssig machen, aber so ein bisschen angreifen. Du hast gerade gesagt, man muss die Balance halten, aber hätte ich jetzt gefragt, was ist da so deine Denke oder deine Priorität? Ist es immer noch so, okay, wir müssen dann auch schauen, dass wir die vielleicht dann bei Street Table Tennis spielen, auch in die Halle bekommen oder in den geregelten Spielbetrieb? Oder sagst du, wir müssen auch irgendwie das nebeneinander laufen lassen und müssen da unsere aus beiden Bereichen die Benefits rausziehen? Was ist da so als Präsidentin deine Denke dazu?
Ich glaube, als Deutscher Tischtennisbund haben wir die Verantwortung, Präsentation und Durchführung, also auch Angebote für Tischtennis in Deutschland. Sprich nicht für Leistungstischtennis alleine und auch nicht für Vereinstischtennis alleine. Wobei sicherlich eine Aufgabe ist, die Arbeit, eine Frage zu beantworten, wie sieht der Verein der Zukunft aus? Also wie müssen wir uns in den Vereinen entwickeln? Ich sage mal ein einfaches Beispiel, dass in der Halle heutzutage ein WLAN-Angebot sein muss. Das ist ein banales Beispiel, aber nur eins von vielen. Also wie müssen wir uns im Verein entwickeln, um zukunftsfähig zu sein? Und der andere, ich denke, wir haben ja im Generalsekretariat viele junge, motivierte, flexible Menschen.
Junge, ja.
wie dich als Beispiel. Nee, haben wir ja wirklich. Und da eben zu dem, was wir heute schon tun, eben zu überlegen, wie können wir neue Angebote machen? Ich denke, das ist naheliegend. Und wir haben ja auch Partner, das ist ja das Thema Organisationsentwicklung, was gerade ansteht, eben zu gucken, es gibt MyTischtennis mit einem Team, die in dieser Richtung schon arbeiten, mit denen wir auch kooperieren. Wir haben die TMG, die wir angucken im Moment. Also da gibt es ja noch ein paar externe Partner, wo wir jetzt im Moment gucken müssen, wie wir die aufstellen, damit es in die Zukunft führt.
Ja, ein wirklich großes Thema, was auch noch viele genannt haben, ist ja das Ehrenamt. Wuschelnd sagt zum Beispiel Jugend und Ehrenamt, keiner macht mehr was und nach der Jugend ist große Abwanderung. Maxi BoTT sagt, immer weniger, die sich ehrenamtlich betätigen wollen, damit die Last auf den anderen Schultern erhöht. Und Zellinek hat geschrieben, es gibt viele Vereine, die keine Nachwuchsarbeit machen, in Klammern wollen, und kein Nachwuchs ist gleich keine Zukunft für Tischtennis. Ich glaube, das ist auch ein echt schwieriges Thema, das Ehrenamt. Hast du da eine Idee, wie man, du hast ein bisschen die gesellschaftlichen Veränderungen angesprochen, hast du eine Idee, wie man auch wieder mehr Leute nicht nur zum Tischtennisspielen bewegt, sondern auch sich dann aktiv im Verein zu engagieren?
Ja, ich glaube, es ist auch hier eine Mischung zwischen das Ehrenamt attraktiv machen, also sprich auch im PR-Teil gut präsentieren und die Leute einbinden. Also was wir zum Beispiel bei Weltmeisterschaften, bei der Organisation von Top-Turnieren an Ehrenamtlern haben, ist begeisternd. Also muss man wirklich sagen, begeisternd. Tolle Menschen, die mit unglaublicher Leidenschaft, unglaublicher Liebe agieren. Und die müssen wir fördern und gut behandeln. Gleichzeitig, denke ich, ist ja der gesellschaftliche Trend so, dass wir einfach stärker in die Hauptamtlichkeit müssen. Es zwingt uns dazu. Weil wenn wir das nicht tun, dann gehen wir unter. Sprich, ich glaube, Hessen macht da jetzt gerade ein Pilotprojekt, wo sie festangestellt für verschiedene Bezirke festangestellte Menschen einstellen, die dann eben die in den Bezirken arbeiten als Trainer und Betreuer. Und ich glaube, so muss das gehen. Auch wir im DTDB werden in der Organisationsentwicklung arbeiten wir ja im Moment von Präsidium an, über Generalsekretariat, über Ressorts werden wir in diesem Jahr durcharbeiten. Und dann erkennt man auch, dass wir das Ehrenamt in vielen Teilen auf jeden Fall beibehalten werden, weil es sehr wichtig ist, weil es auch sehr viel Kompetenz gibt teilweise. Aber es wird auch so dazu führen, dass wir schlanker werden müssen und mehr in die Hauptamtlichkeit müssen. Und insgesamt neben diesem Trend mehr in die Hauptamtlichkeit, schlank Prozesse, ist Digitalisierung noch ein Punkt. Also aus meiner Sicht sind wir im DTDB in Sachen Digitalisierung noch nicht vorne, sondern eher hinten, in allen Bereichen, intern wie extern. Und da müssen wir den Vereinen auch vorleben, wie man mit Digitalisierung einfach auch, glaube ich, Dinge erreichen kann, die man früher über Ehrenamt gemacht hat, die aber einfach nicht mehr gehen. Das macht MyTischTennis schon ganz gut, finde ich.
Also wir sind sowas mit digital hier im Podcast, oder Richard? Wie wir, uns technisch entwickelt haben die letzten zwei Jahre. Das ist Organisationsentwicklung vom Feinsten. Vielleicht sollte man da auch mal ein Best-Practice-Beispiel präsentieren.
Und wir kommen mittlerweile direkt auch in den Podcast rein, nicht? Also wir brauchen nicht eine Dreiviertelstunde Vorbereitung, bis alles funktioniert. Also das flutscht uns, die Digitalisierung in diesem kleinen Teilbereich.
Jetzt sagt er total verpixelt hier in unserem Videostream. So, noch ein großes Thema. Also wir haben wirklich viele Einsendungen bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Und ich kann jetzt auch nicht alle verlesen hier, seid euch sicher, dass ich alle gelesen habe. Tischtennis in der Öffentlichkeit ist, glaube ich, auch ein großes Thema, was wir noch kurz ansprechen können. Die hatten wir ja auch in dem Podcast schon das ein oder andere Mal. Robert Herrmann sagt zum Beispiel, öffentliche Reichweite fehlt, mehr Berichte in Sportschau und auch in Sport-Apps. LNV Marvin sagt ganz klar, die Öffentlichkeit des Tischtennis ist diese Sportart, geht dermaßen unter. Wir müssen mehr Fokus auf die Öffentlichkeit legen. Genannt wird hier von JWK auch, dass man zum Beispiel mit WTT junge Leute für Tischtennis begeistern kann. Da waren noch einige mehr Dinge, die in diese Richtung gehen, der Präsentation. Und das ist ja auch so ein Dauerthema. Ja, wir sind im linearen Fernsehen zu wenig vertreten und keiner sieht uns und diese ganzen Dinge. Erste Frage, liebe Claudia, was können wir besser tun? Was können wir tun, um unseren Sport besser zu präsentieren? Und wie können wir noch medial interessanter werden, beziehungsweise mehr zu sehen sein, mit der Frage verbunden, ob für dich das lineare Fernsehen überhaupt noch so wichtig ist oder ob wir vielleicht da auch andere Wege gehen sollten. Also so ein bisschen allgemein gefragt. Ich hoffe, du kannst alles verarbeiten, was ich dich gefragt habe.
Ich bemühe mich, was in deinem jugendlichen Geiste.
Jugendlich, du nennst mich immer jugendlich. Also das ehrt mich ja ein bisschen, aber ich gehe jetzt auch schon bald auf die 40 zu, ja?
Ja, ist immer relativ, deswegen, von wo man guckt, Benne. Ja. Wenn du knapp auf die 60 zugibst, dann ist das jünger.
Age is just a number, sagt Timo immer. Von daher halten wir uns mal daran.
Ich glaube, wir sind alle jung, egal welches Alter auf der Rückennummer klebt. Wenn ich ein bisschen intern gucke, Präsentation, dann erkenne ich so jetzt nach 4-5 Monaten, dass wir in der Ressourcenverwendung also wir haben zwei Plattformen mit MyTischTennis und Tischtennis.de, die beiden Webseiten, die beiden Social Media Kanäle, das ist nicht sehr, sehr geschickt, das alles zu doppeln. Ja? Also wir sind begrenzt in unseren Ressourcen. Und wir würden mehr machen können an PR, an Präsentation, was du gesagt hast, mit mehr stattzufinden. Wenn unsere Ressourcen, denn wir haben gute Leute, aber wie gesagt, wir doppeln uns zu stark und sind da noch nicht besonders clever aufgestellt, glaube ich. Da sind wir dran, das zu verbessern. Dann gibt es einen Teil Streaming, da hast du ja mit Sophia jetzt bauchpinsel ich mal, einen super Job gemacht, bis auf das, wie gesagt, Da gehört noch ein DTDB-Logo und auch noch ein zweites Logo drauf. Aber ihr habt das super gemacht in Chemnitz, fand ich. Also auch jetzt bei YouTube sehen zu können, dass eine Jugendveranstaltung wirklich im Streaming jetzt hochgeladen wird, Stück für Stück einzelne Spiele gut präsentiert mit ganz anständigem Corporate. Das kann man alles noch ein bisschen verbessern, aber da war ich sehr, sehr happy drüber. Das war richtig gut, fand ich, dass man wirklich von zu Hause aus eine Jugendveranstaltung auf diesem hohen Niveau sich angucken kann. Dann kommentiert von euch beiden, war super gut gemacht, fand ich. Ich weiß auch in der Abrechnung, wie viele Stunden und wie viel Aufwand das ist. Aber der Streaming-Teil ist für mich einer der, die wir besser machen können. Und damit habt ihr angefangen und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Auch bei den deutschen Meisterschaften jetzt, die kommen, werden wir uns ja anstrengen, das auf einem guten Niveau zu präsentieren. Also das ist so der gesamte Block Video und Streaming, sprich On Demand auch. Das ist ein wichtiger Block, den wir uns aktuell gerade angucken. Der TV-Bereich sind wir auch ein bisschen unterwegs die Alternativen zu unserem ARD-ZDF-Vertrag. Welche Alternativen gibt es? Da gibt es ja auch was Neues, was gerade rauskommt. In der Übertragung halte ich auch weiterhin für sehr, sehr wichtig. Wenn Tischtennis nicht stattfindet im Fernsehen, tut es unserer Sportart nicht gut. Das heißt, die Alternativen angucken. Und für den TV-Teil kommt natürlich der World Table Tennis-Teil, dass die Veranstaltungen einfach von der Art, wie sie präsentiert werden, wenn man das Grand Smash, was jetzt zum ersten Mal stattgefunden hat in Singapur, das ist einfach von der Präsentation her ein anderer Planet, muss man sagen, als früher die Veranstaltung, auch wenn wir mit unserem German Open da, glaube ich, weit vorne waren und die immer sehr, sehr gut organisiert waren und präsentiert waren, ist das trotzdem ein anderer Level. Und da müssen wir hin. Wir müssen einfach unseren Veranstaltungslevel nach oben bekommen. Das kostet Geld, das ist so, und geht nur mit einem Investitionsplan. Denn im Moment, wenn wir sind ja am Verhandeln logischerweise intensiv, das wird ein Investitionsplan über mehrere Jahre. Deswegen ist uns TV weiterhin sehr wichtig. Deswegen auch eine WM versuchen wir nach Deutschland zu holen in 2025. Da haben wir 100 Jahre Jubiläum. Also wir tun eine Menge, um im TV-Teil stärker zu werden. Ein anderer Teil ist, was wir eben hatten, dass Tischtennis so komplex ist, ein Punkt, dass wir eine Digitalstrategie, die wir uns, wie gesagt, angeguckt haben, ob man die in die Fernsehübertragung einbinden kann, sodass man Spin, Speed, Platzierungen und so weiter eben für den Zuschauer transparenter machen kann. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil für mich, damit eben auch normale Menschen verstehen können, was da abgeht.
Genau, da, Claudia, wenn ich da kurz einhaken darf, das finde ich halt eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, dass man einfach versucht, auch für den Laien Tischtennis verständlich zu machen, ja, also wenn wir das sagen, gehen wir nochmal zum Tennis, du hast in Wimbledon den ersten Aufschlag über 200 km/h, dann hat der Zuschauer am Bildschirm diesen Aha-Effekt, dann weiß man, was da passiert. Vielleicht kriegen wir es eines Tages hin, dass die Rotation oder dass die Geschwindigkeit bei uns auch so dargestellt wird, dass man wirklich sagt, Mensch, hier, das ist was ganz, ganz Spezielles. Ja, es gab ja wirklich schon auch über die TTBL so die ersten vorsichtigen Gehversuche mit künstlicher Intelligenz, wo man dann auch im Nachgang der Sätze so ein bisschen was zusammengefasst hat. Auch WTT hat ja da eben einiges schon probiert, da sind sie relativ weit. Vielleicht geht's in die Richtung des Videoschiedsrichters, wo wir ja auch schon mal mit beim Protofinale vor einiger Zeit was probiert haben. Also da gibt's ja schon Schritte und ich glaube, wenn wir da eben weitergehen, das würde Tischtennis so ein bisschen klarer machen. Und ich glaube, das muss ein ganz, ganz großes Ziel sein, weil es ist schon auch für die Spezialisten nicht immer einfach zu verstehen und das würde vielleicht dann doch ein bisschen dazu beitragen. Also wäre eine schöne Perspektive.
Ja, bin ich 100% bei dir. Wir zwei haben ja auch schon zusammen dieses eine Projekt mit künstlicher Intelligenz, um bestimmte Sachen detektieren zu können. Hast du initiiert? Ich gefördert, weil das ganze Thema Digitalisierung und Visualisierung der Komplexität finde ich ein ganz, ganz wichtiges. Das hat unser Hans-Wilhelm Gäb schon lange gesagt und ich hoffe, wir können jetzt mal diese Punkte relativ zeitnah verbessern. Ich denke, noch in diesem Jahr vielleicht bei einem Turnier läuft jetzt gerade eine Anfrage. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt wirklich. Denn wenn man im Tennis sehen die halt, wenn der Ball einschlägt und selbst die Kickaufschläge raus auch über den Winkel, da versteht jeder normale Tennisspieler, wie schwer das ist, die Rückhand über Kopf irgendwie zu treffen. Oder wenn er voll einschlägt, den überhaupt den Schläger dazwischen zu kriegen. Bei Günther Jauch, da hatte mal Timo eingeladen, und wir kennen das ja alle, und der konnte nicht aufhören, Timo zu sagen, mach noch einen Aufschlag, weil Timo sagt ja natürlich an, wo der Ball hingeht. Und Günther Jauch konnte nicht glauben, dass er nicht in der Lage ist, den Ball auf den Tisch zu spielen. Und hat dann ziemlich überzogen. Und ich glaube, diese, vor allen Dingen die Rotation müssen wir einfach transparent machen. Aber ich wir haben ja, wie gesagt, du warst ja dabei letzte Woche, ein, zwei Sachen gesehen, die zeitnah kommen. Wir sind, glaube ich, in Deutschland auf dem Weg.
Das klingt ja schon mal gut. Und ja, finde ich, also ich finde es auch, um noch meinen Senf dazu zu geben, neben der, ich glaube, du hast es auch in deiner Antrittspräsentation gesagt, neben Helden zu schaffen, also auch um diese ganze, um das ganze, alles, was außerhalb der Box passiert, zu den Spielern und diesen ganzen Geschichten und Stories und wovon jetzt zum Beispiel auch Fußball lebt, wo ich finde, das ist jetzt auch an sich keine unfassbar spannende Sportart, aber sie lebt halt davon, dass jeder weiß, was ist mit diesem Spieler, was ist mit der Mannschaft, welche Geschichte steckt dahinter und so. Auch diese Dinge mit Technologien oder wie wir jetzt in Chemnitz versucht haben, auch mal bei den Trainern mitzuhören, ja, und dann danach zu gucken, setzt der das jetzt um? Und wenn ja, bringt es was oder bringt es nicht? Und was passiert in der nächsten Satzpause? Dass man versucht, da ein bisschen mehr Insight zu kommen, ist für mich als neutralen Zuschauer wäre das zum Beispiel auch was, wo ich dann sage, okay, ich bleibe jetzt hier dran, habe vielleicht noch einen Experten da sitzen, der noch erklärt, was denkt er sich jetzt, was ist der Plan, so wie Richard es ja auch macht wie kein Zweiter, würde ich was sagen. Also ich denke, da kann man noch viel machen und da wird auch noch viel passieren. Du hast jetzt schon wieder viel, viel vorweggenommen, Claudia. Stichwort WTT. Wir hatten das erste Grand Smash, da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, weil es super präsentiert, kann man nicht anders sagen. Aber was ich, glaube ich, auch schon viele in Deutschland fragen, ist, wann können wir wieder internationales Tischtennis der Damen und Herren in der deutschen Halle sehen? Und vielleicht auch, du bist ja auch noch nah dran an der ITTF oder an WTT. Wo liegt zurzeit so ein bisschen das Problem, dass wir auch nach wie vor nicht so einen richtigen Turnierkalender haben für das Jahr 2022? Also was ist zurzeit so schwierig, ein Turnier nach Deutschland zu bringen und grundsätzlich vielleicht auch international Turniere auszurichten auf der ganzen Welt?
Ja, also eine Problematik ist der Terminkalender, das Wort an sich. Denn nicht nur wir haben keinen, sondern niemand hat ihn. Weltweit niemand, muss man wirklich sagen. Also die ITTF nicht und kein anderes Land. Also wir stehen da absolut nicht alleine, sondern also in meinem gesamten Leben habe ich noch nie so einen leeren ITTF oder World Table Tennis Kalender gesehen wie im Moment, weil nichts planbar ist. Alles, was du planst, kannst du 240 Mal ändern. Und deswegen ist einiges nicht fixiert, weil, wie gesagt, die bestimmte Länder haben immer noch Einreisebegrenzungen, Quarantänesituationen. Und dann ist der zweite Punkt, dass wir hätten in diesem Jahr ein Turnier gehabt, einen Star-Contender, aber der Teil war, dass wir normal an diesem Standort eine sechsstellige Förderung übers Land bekommen und das zweite war, dass die Hallenmiete nochmal fast sechsstellig nach oben gegangen ist. Das heißt, wir haben einen sechsstelligen Betrag obendrauf bekommen, der es einfach nicht möglich macht. Der Grund ist, dass im Winter alle Veranstaltungen im Prinzip abgesagt wurden und alle diese Veranstaltungen rutschen ins Frühjahr, Sommer und Herbst diesen Jahres rein. Sprich, wir haben dann versucht, alternative Hallen zu finden und es war schlicht nicht möglich. Wir brauchen ja mindestens 5 Tage normal, also schon eher schon eng. Normal brauchen wir eine Woche mit Auf- und Abbau und Turnier. Und wir haben alle möglichen Hallen in Deutschland abgefragt, in den Großstädten, in den mittleren Städten, Riesenhalle bis das, was wir minimal brauchen. Und keine Halle ist frei, keine, ohne Ausnahme. Und das ist eine Realität, die, glaube ich, in jedem Land im Moment, mehr oder minder jedem Land, was Turnierveranstalter ist, sehr ähnlich ist. Deswegen sind wir jetzt dran, an 2023 eben diese Termine uns zu sichern. Und der dritte Punkt ist, dass ihr wisst ja um den Brief, der vom DTB geschickt wurde und für große ja, Streitigkeiten gesorgt hat, ist ja bekannt. Wir sind im Prinzip kurz davor, hier eine Einigung veröffentlichen zu können. Die letzte Überprüfung der Arbeitsgruppe in der EZTF prüft den finalen Briefentwurf, der dann zu einer Entschuldigung beziehungsweise zu einer Einigung sorgt, dass wir sagen, das ist Vergangenheit und wir gucken jetzt gemeinschaftlich in die Zukunft in eine positive Kooperation wieder. Und das bedeutet inhaltlich, dass wir einen mehrjährigen Plan machen für den Star-Contender, weil das Grand Smash-Turnier ist zu teuer im Moment. Von der Präsentation ist das auf einem Level, den schaffen wir aktuell noch nicht. Aber der Star-Contender ist die Ebene drunter. Die gehen wir an, machen einen 4- bis 5-Jahres-Plan und verhandeln dann mit World Table Tennis, um hier eine Kooperation hinzubekommen, wie man eben diese erhöhten Investitionskosten, die für zum Beispiel bessere TV-Übertragung, bessere Präsentation, bessere Social-Media-Medienverarbeitung, dafür sind die höheren Kosten, wie wir das gestemmt bekommen. Das ist ein kleiner Kraftakt, würde ich sagen, weil eben nichts feststeht, weder Halle noch Gesundheit, Richie. Weder Halle, den finanziellen Teil und so weiter, aber das ist der Weg, den wir zu gehen haben. Parallel noch die WM-Bewerbung, also langweilig ist mir nicht gerade.
Das kann ich mir vorstellen.
Und als Überbrückung haben wir ja aber zumindest Mitte Mai WTT Youth in Berlin, also insofern sagt noch keiner, dass wir in diesem Jahr nichts zu bieten haben. Also ich glaube, so ein bisschen aus der Lameng, die beiden FIDA-Turniere in Düsseldorf, jetzt WTT Youth. Und ja, Claudia, du hast das ja sozusagen jetzt die Perspektive dargestellt. Also insofern, wir sind da dran und sind da auch im dauernden Austausch, um ja Möglichkeiten sozusagen darzustellen.
Aber ja, es wird da noch ein Feeder kommen in Düsseldorf, haben wir gerade verhandelt und schon festgemacht. Also im eins wird noch im laufenden Jahr sein und dann wieder zwei im Winter. Da muss man auch der Borussia ein Riesenkompliment machen, weil in diesem letzten Winter die beiden FIDA-Turniere hinzubekommen, mitten in Covid-Zeiten mit Omikron-Variante, war nur möglich in Düsseldorf, weil mit den Bedingungen da. Und das haben die das Team aus Düsseldorf wirklich super gut hinbekommen.
Aber ich träume schon ein bisschen noch von einem, auch muss ich sagen, von einem Grand Smash in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt den Traum nimmst, aber ich meine, wir hatten immerhin auch Platinum-Turniere. Also wir hatten, wenn ich an die letzten German Open denke, wir hatten ja auch die Weltmeisterschaften quasi schon immer in Magdeburg und in Bremen. Da waren ja dann 45 von 50 der Top 50 Spieler da und so ein bisschen, jetzt nicht unbedingt als Mitarbeiter vom DTTB, weil ich weiß, was das für ein Aufwand wird, aber als Tischtennis-Fan mit der Präsentation und dem, was dahinter steht, so ein Turnier, sagen wir, in Europa zu haben, das ist doch, muss doch eigentlich schon auch Ziel sein.
Ich höre die schon schimpfen. Wenn wir es dann hätten, dann höre ich die schon schimpfen danach. Meine Frau erkennt mich nicht mehr, wochenlang nicht zu Hause gewesen. Nein, ich bin deinen Traum träume ich auch. Und wir müssen eigentlich in Deutschland, wir sind ja eigentlich neben China der intensivste Turnierveranstalter in den letzten Jahrzehnten gewesen. Das haben ja meine Vorgänger und Kollegen wirklich wunderbar gemacht. Und deswegen müssten wir eigentlich einen Grand Smash hinbekommen. In Europa wird ja eins verhandelt bei unseren Kollegen in Ungarn. Aber wir müssen das hinkriegen. Man muss halt sagen, wir sind ein Land, wo Förderungen vom Staat eben begrenzt sind. Das ist anders als in anderen Ländern. Und da müssen wir erst ein Finanzierungsmodell uns Stück für Stück erarbeiten einfach, wie wir da hinkommen. Denn wenn du Singapur gesehen hast, ist ja nicht nur die Präsentation in der Halle, im Boden, Tisch und so weiter, sondern in den Videos teilweise erkennt man ja auch, was drumherum passiert ist. Spieler-Lounge, die haben sich ja beschwert über vieles, auch teilweise absolut berechtigt, finde ich. Essen, Shuttle-Service, Players-Lounge, Merchandising-Stand, Entertaining-Programm während des Turniers. Also da ist wesentlich mehr drumherum noch am Laufen. Fernsehübertragung, Fernsehtechnik, also die ständigen Kameraschnitte mit Zeitlupe hinten dran. Für mich als Zuschauer Weltklasse. Mir hat das vom Zugucken her unglaublich Spaß gemacht. Aber, und der Traum ist auch nicht irgendwie total unrealistisch, Benne. Absolut nicht.
Gott sei Dank.
Dann kann müssen wir hier ein bisschen holen. Ziele haben.
Ja, also Verhältnis von DTTB und ITTF, da sind wir wieder auf Kuschel- und Versöhnungskurs, das ist auch schön zu hören. WM 2025, wann wird da quasi das dann auch entschieden von der AGM, dem ja der Hauptversammlung der ITTF?
Ja, wir haben April bis Ende Juni muss man Interesse bekunden gegenüber der ITTF, gibt so ein Formular und so einen Antragsdurchlauf. Das werden wir selbstverständlich machen. Der Matthias Vatheuer und ich fahren morgen nach Düsseldorf, um mit der Stadt zu reden über Möglichkeiten. Und dann muss man das offizielle Video und den offiziellen Antrag, ist ja ziemlich viel Arbeit, so einen Antrag bis in den nächsten 3 Monaten, sprich von Juli bis Ende September, einreichen. Und dann wird es entschieden. Und dieses Mal ist die AGM die höchste politische Veranstaltung innerhalb einer WM. Die ist bisher immer im Turnier gewesen, die ist jetzt getrennt. Das heißt, man bewirbt sich für die WM und oder man bewirbt sich für diese AGM, was bei uns der Bundestag ist, also wo alle Länder weltweit zusammenkommen und dann abstimmen. Das ist zum ersten Mal separat, das ist politisch ein wichtiger Punkt. Und sprich, in den nächsten 5 Monaten Bewerbung raus. Wir werden uns bewerben mit einem Standort, aber mit 100 Jahre Tischtennis in Deutschland. Das wird das Motto sein. Da arbeiten wir dann, ich glaube, nächste Woche dran. Fangen wir an. Und das ist ein spannender Punkt. Und diese World Table Tennis Turniere werden häufig in Deutschland als sehr negativ dargestellt und auch World Table Tennis, was das denn sein müsste. Ich sehe das nicht so negativ. Wenn man mal genau sieht, was die, nicht weil es meine früheren Kollegen sind, sondern weil ich glaube, dass sie ein Konzept entwickelt haben, das Hand und Fuß hat, wenn auch eben viel Veränderung bedeutet für alle Beteiligten, auch für uns. Da wurden auch klare Fehler von deren Seite gemacht. Aber ich glaube, diese Präsentation auf höherem Level und vor allen Dingen diese Kameratechnik, Fernsehtechnik und dann noch Übertragung, Social Media und so weiter, das ist das, was wir brauchen im Tischtennis einfach. Deswegen, wir müssen besser werden. Das ist die Überschrift, die auf unserem Schreibtisch liegt. Und das kriegen wir auch hin, denke ich.
Tja, das ist auch die Überschrift über unseren Podcast, oder, Richard? Wir müssen immer besser werden, immer besser. Besser noch, aber die Gäste werden immer besser mit dem vorläufigen Höhepunkt heute natürlich.
Ja, weißt du, wir nehmen dann immer, wenn du das gesehen hast, also eine Zeit lang war es so, dass Benedikt dann die Titel als der Lars den Richard einspielen musste. Ja, also denke ich, heute ist es so, das ist dann sozusagen auch unser Anspruch und unser Ansporn. Irgendwann hat Olli Kahn mal gesagt, weiter, weiter, immer weiter. Wir nehmen als Vorbild beziehungsweise als Überschrift, wir müssen immer besser werden. Da machen wir noch ein dickes Ausrufezeichen.
Genau. Und heute war dein Redeanteil relativ gering, ne?
Ich hoffe, hatte keine Chance bei mir.
Nee, das ist
ja, ich habe gedacht, das ist durchaus auch in Ordnung. Ich wollte dann, weil es war ja auch schon, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass ich dann nicht immer so quer reingrätsche. Und ich denke, da brauchte ich Claudia in keiner Art und Weise unterstützend zur Seite zu springen und ganz im Gegenteil auch nicht in irgendeiner Form zu unterbrechen. Deswegen habe ich da auch zum großen Teil interessiert zugehört.
Man muss vielleicht wissen, dass wir im Hintergrund ziemlich viel plaudern. Deswegen ist da die Abstimmung in vielem schon passiert in den letzten Wochen in Meetings, in Telefonaten, in WhatsApp, in allem Möglichen.
Genau.
Ja. So, dann Kommunikation läuft.
So muss das sein.
Sehr gut. Dann noch die letzte Frage an Claudia, bevor ich euch beide entlasse, hätte ich fast gesagt. Vielleicht nochmal, weil die Zuhörer vielleicht auch deine Einstellung dazu interessiert, das ist jetzt nicht ganz so tolles Thema. Richard und ich haben letzte Folge da schon drüber geredet. Stichwort Ukraine-Krieg. Wie schaust du als DTT-Präsidentin auf diesen Konflikt, gerade hinsichtlich, was da auch in unserer Tischtennisfamilie passiert?
Ja, das ist leider ein sehr trauriges Thema, wirklich. Ein Angriffskrieg zu führen ist, egal wo er passiert, aus meiner Sicht eine Katastrophe, weil irgendwie müssen wir Menschen ja mal lernen, Grenzen zu achten, ob das Grenzen von anderen Menschen in unserem Umfeld sind, Grenzen von Ländern oder auch Grenzen in der Nachhaltigkeit gegenüber dem Planeten. Irgendwie sind wir in Sachen Grenzen respektieren scheinbar immer noch nicht so weit, wie es sein sollte. Deswegen, wir haben ja klar Stellung bezogen, wie die Position des TTDBs nach Kriegsbeginn war. Und dazu stehen wir auch heute noch. Wir versuchen aktuell ganz toll, was Vereine machen an Aktivitäten. Verbände, teilweise die Tischtennisindustrie ist sehr aktiv an verschiedenen Feldern. Wir versuchen zu lenken, zu initiieren. Wir haben jetzt das letzte war jetzt gerade die ukrainische Jugendnationalmannschaft, die würde gerne bei dem Youth Contender in Berlin teilnehmen, sind Kosten von 200.000 Euro. Und die werden jetzt der DOSB, die haben so einen Fördertopf aufgemacht, aus Teilen daraus und den Rest machen wir von DTDB-Seite, damit die teilnehmen können, weil auch gerade Jugendliche und Kinder, finde ich so, ist ein wichtiger Teil. Das heißt, da sind wir noch aktiv und versuchen zu helfen, wo wir können. Denn die Menschen haben das, kein Mensch, denke ich, hat das verdient, in so eine Situation zu kommen. Und das ist einfach traurig, muss man sagen.
Tja, und wir werden in den Shownotes auch nochmal einen Link stellen, wo wir ja noch ein paar Projekte hinweisen, wo man da unterstützen kann. Ja, liebe Claudia, dir schon mal vielen Dank. Vielleicht die Aussicht, der Richard hat schon gesagt, das WTT Youth Contender findet statt 16. oder 17. bis 21. Mai in Berlin. Wir haben jetzt noch die TTBL Playoffs. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an den TTC Berlin Eastside, die sich am Wochenende den Meistertitel in der Damen-Bundesliga gesichert haben zum 8. Mal. Und morgen kommt die Leute, die hören es vielleicht schon später, eine neue Weltrangliste. Da ist, glaube ich, auch einiges an Bewegung drin. Da können wir dann das nächste Mal drüber sprechen. Und ganz wichtig noch der Hinweis auf unsere deutschen Meisterschaften am 25. und 26. Juni. Es gibt noch Tickets und wir suchen auch noch Volunteers. Also wer an einem von den beiden oder ja, beiden brauchen wir dann nicht. Wenn man Volunteer ist, braucht man keine Tickets. Interesse hat, www.tt-dm.de. Da gibt es alle Informationen. Und mir bleibt nur zu sagen, liebe Claudia, ich glaube, ich spreche auch für Richard, wenn wir dir alles Gute wünschen. Du bist jetzt schon ein bisschen dabei. Und ich bin sehr happy, dass du heute da warst. Hat viel Spaß gemacht und vielen Dank dir.
Ja, wir werden, glaube ich, noch ein bisschen zu tun haben miteinander, weil die Agenda, die wir so heute, die du quer gefragt hast, das ist ja keine für 2 Jahre, ist eher eine für 10 Jahre, würde ich sagen.
Das stimmt. Und ich habe schon gemerkt, du bist auch, ich glaube, darfst mich gerne korrigieren, auch sehr in dem Thema Vermarktung, Branding, diese Dinge, die liegen dir, glaube ich, auch sehr nah. Deswegen werden wir da sowieso des Öfteren noch Kontakt haben. Und ja, aber für jetzt erstmal vielen Dank. Und Richard?
Ja, also wenn ich nochmal die Überleitung für die nächste Folge dann kurz eingeben darf. Ja, also ich würde in der nächsten Folge auflösen, was sind eigentlich, um Gottes Willen, Initial Points?
Das bin ich auch mal gespannt.
Spannend.
Ja, also eine Art Cliffhanger. Nächste Folge garantiert ganz am Anfang. Wir sprechen über die Initial Points.
Sehr gut, da haben wir den Cliffhanger. Genau, ansonsten Fragen, Anregungen, Kritik, wie immer über Instagram oder am podcast@tischtennis.de. Vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen. Das waren, glaube ich, wieder an die 50 oder so, würde ich sagen. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke an Claudia und Richard. Und haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.
Danke euch. Ciao. Tschüss.